Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserer kleinen Audiokolumne Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha, hallo.
Ja, diesmal geht es nicht direkt um Politik, auch wenn Politik eine kleine Rolle spielt in dem Podcast, den wir euch vorstellen wollen. Darauf freue ich mich auch sehr. Es geht um eine Person vor allen Dingen in diesem Podcast. Als ich schon das Bild auf dem Cover gesehen habe, wollte ich direkt reinhören und war dann reingesogen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt über diesen Podcast sprechen. Micha, um welchen Podcast geht es denn?
Es geht um eine Folge von Hotel Matze vom 2. Oktober dieses Jahres.
Genau.
Und zu Gast ist Harpe Kerkeling.
Harpe Kerkeling, genau. Die Jüngeren unter uns kennen ihn vielleicht gar nicht oder kannten ihn nicht, aber er ist doch ziemlich viral gegangen im Oktober, weil er bei Maischberger ein Interview gegeben hat, übrigens am gleichen Tag wie die Hotel Matze-Folge, die wir heute besprechen wollen, und es einen Ausschnitt gibt, den wir euch jetzt vorspielen wollen, der durch sämtliche Social Media gegangen ist, und spätestens dann haben auch die Jüngeren mal Harpe Kerkeling kennengelernt.
Alle sind immer so wahnsinnig vorsichtig, wenn es um dieses AfD-Verbot geht. Mhm. Und wenn ich immer höre, die AfD ist in Teilen rechtsradikal. Mhm. Was heißt denn in Teilen rechtsradikal? Das klingt für mich so, als hätte sich das der Verteidiger der AfD ausgedacht. Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Mhm. Das kann ich wegschütten. Und ich frage mich, welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die teilweise rechtsradikal ist?
Ja, Harpe Kerkeling kann man ihn nur für feiern.
Absolut. Und er hat was zu sagen.
Also das ist auch sehr beeindruckend, finde ich, weil er müsste nicht. Die Leute mögen ihn auch so.
Ja, es könnte ja eher sein, dass er vielleicht Sympathien sogar verliert, dadurch, dass er sich eindeutig positioniert. Er müsste nicht. Er wäre eigentlich der Mensch, der den Rückzug ins Privatleben fortsetzen kann.
Ja, nicht nur das. Also er könnte ja auch einfach nur seine Bücher besprechen, und also dafür wird er ja schon gefeiert. Also er müsste gar nicht sich auf dieses Terrain begeben, auch Feindschaften möglicherweise aufzubauen seitens rechter Wähler.
Ja, also mit solchen Statements bist du natürlich ganz oben, wenn hier irgendwann Rechtsextreme die Macht übernehmen würden, auf einer Liste von wegen hier, du bist der Feind.
Genau. Harpe Kerkeling hat es ja geschafft, in seiner schon recht langen Karriere sich immer weiterzuentwickeln. Das finde ich sehr beeindruckend. Anders als andere Leute, die, ich sag mal, an alten Erfolgen versuchen anzuknüpfen, Altes nochmal aufzugießen, aufzuwärmen, hat Harpe Kerkeling immer geschafft, was Neues zu machen und dafür auch neu gefeiert zu werden. Das finde ich sehr beeindruckend. Und dieser Turnaround kam ja durch das Buch eigentlich, das erste Buch, was er geschrieben hat, was ein Erfolg wurde. Ich bin dann mal weg, über seine Pilgerreise den Jakobsweg entlang nach Santiago de Compostela.
Ja, ich habe das damals mitbekommen, habe aber weder das Buch gelesen, gehört, noch den Film gesehen.
Sehr schade. Ich kann es dir auch nachträglich immer noch sehr empfehlen. Ich habe das Hörbuch gehört und ich habe den Film mit David Striso in der Hauptrolle gesehen und fand beides sehr gut.
Was hat dich an diesem Podcast interessiert, vielleicht sogar fasziniert?
Na, also ich finde, Harpe Kerkeling war schon immer eine Person oder eine Figur, der ich immer grundsätzlich positiv gegenüberstand. Also wenn ich den irgendwo sehe im Fernsehen oder sowas, dann bleibe ich hängen. Das ist keiner, der mich nicht interessiert, und ich sepp weiter oder sowas. Und einfach, weil ich Hotel Matze auch in meiner Rotation der Podcasts habe und ich dann irgendwann Harpe Kerkeling erblickt habe, habe ich einfach mal reingehört. Und wie am Anfang schon gesagt, war ich dann direkt drin.
Ja, das ist faszinierend, wie das funktioniert, dass man da direkt reinkommt, ne?
Ja, also steht und fällt mit ihm als Person, finde ich auch. Also ich finde ihn wahnsinnig interessant, und Matze führt da sehr entspannt durch, so, ne? Und stellt auch ein paar gute Fragen, aber das steht und fällt halt mit Kerkeling. Also eigentlich könnte ich dem auch zuhören, ohne dass Matze ihm Fragen stellt. Das ist so. Also ich habe häufiger mal Podcasts, wo der Protagonist so gut ist, dass ich den Rest auch nicht mehr so beachte. Und das trifft auf Harpe Kerkeling auf jeden Fall zu.
Also es ist auf alle Fälle ein schönes Gespräch über das Leben grundsätzlich. Mhm. Mir hat gut gefallen. Also vielleicht ein, zwei Worte zu seinem Buch, das ich auch nicht gelesen habe, also zu seinem neuen Buch.
Du mir aber geschenkt hast.
Das stimmt.
Aufgrund des Podcasts, kann man schon sagen.
Ja, das Buch mit dem Titel Gebt mir etwas Zeit handelt ab, soweit ich es verstanden habe, die Vorfahrenhistorie von Hape Kerkeling, die er erforscht hat in der Corona-Zeit. Also Covid hat ihm quasi Zeit gegeben für dieses Projekt. Mhm. Und da hat er sich auch richtig reingekniet, ist an der Stelle also ganz deutsch, muss was leisten, sagt er auch in dem Podcast, ne?
Immer wieder von sich selbst, ja.
Ja, und was mir gut gefallen hat, ist so diese Gedanke, dass es ein Ahnennetz gibt, das uns mehr prägt, als wir alle glauben wollen. Dass durch dieses mystische Netz, wie er es nennt, auch alle oder dass jeder, selbst wenn er alleine ist, über die Ahnen eben doch irgendwie mit jemandem verbunden ist. Und es klingt jetzt so komisch, wenn ich mir da so selbst zuhöre, aber er stellt es so schön dar anhand der sehr vielfältigen Vorfahren von ihm und auch mit Beispielen dann, warum er sich immer so in Amsterdam wohlgefühlt hat.
Das fand ich super spannend.
Ja, willst du es erzählen?
Er erzählt, dass er immer schon so einen Bezug zu Amsterdam hatte, sich da immer sehr wohlgefühlt hatte oder wenn er auch meint, er muss mal in sich gehen, mal einen Tapetenwechsel haben, ich mach mal ein Wochenende in Amsterdam. Also er hatte immer da so ein bisschen Drang hin, ohne das sich zu erklären. Und durch seine Ahnenforschung kommt halt raus, dass sowohl seine Familie mütterlicherseits als auch väterlicherseits ursprünglich aus Amsterdam sind. Das Faszinierendste dabei fand ich noch, dass die Familien seiner Eltern in der gleichen Straße gewohnt haben. Das fand ich crazy.
Ja, weiß gar nicht, waren es die Eltern direkt? Ja, ach so, ja, wahrscheinlich, also, ne, genau, von beiden Seiten. Ja,
genau,
stimmt,
also
stimmt, ja.
Väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Und das sind, auch wenn ich jetzt nicht groß spirituell abergläubisch bin, aber sowas finde ich schon sehr faszinierend. Und dass er dann auch diesen Drang dahin hat und für sich plötzlich erklären konnte.
Aber was auch schön ist, ist diese Ehrlichkeit einfach, ne? Dieser entfernte Vorfahre, der irgendwie Sklavenhändler war, und er sagt, es ist so schön, dass heute da Amnesty International sitzt in dem Haus, in dem früher dieser Mann saß, der durch so viel Unrecht reich geworden ist. Oder ein weiterer Vorfahre, der irgendwie Bordellbesitzer war, also getarnt als Hutmacher. Also er hat da so eine Souveränität, mit den Dingen umzugehen. Er ist 60 Jahre alt, kaum älter als beispielsweise Stefan Raab.
Stimmt,
und ich finde, dazwischen liegen einfach Welten.
Ja, gut.
Weil, er macht jetzt was ganz anderes. Also Stefan Raab hatte ja auch seine Zeit und war wahnsinnig kreativ und sonst was. Aber der ist jetzt im Prinzip als alter Mann zurückgekommen, der irgendwie mit den Ideen von gestern im Heute nochmal versucht, erfolgreich zu sein. Und Kerkeling, wir hatten uns ja auch ein paar alte Programme von ihm mal so angeguckt, wo er noch wirklich jung ist. Und natürlich sind auch die gealtert. Und natürlich würde er den ein oder anderen Witz heute so nicht mehr machen. Aber er macht heute einfach was ganz anderes.
Also gerade mit diesem Raab-Vergleich, finde ich, sieht man, wie man seine Karriere weiterentwickeln kann. Oder, ne, ich meine, Sie sprechen auch von Schlagerstars und sowas, die vielleicht einen Hit hatten und den immer und immer und immer und immer wieder spielen, über Jahrzehnte hinaus sozusagen, und auch damit nicht glücklich sind. Und da setzt er sich ja auch klar von ab. Und er sagt ja auch, er sei kein Nostalgiker. Und das finde ich einfach super.
Das ist total interessant, dass er sagt, er sei kein Nostalgiker, weil für mich jetzt als Kind Westdeutschlands der 80er gehörte Kerkeling ja immer irgendwie dazu. Also ich kann mich noch genau erinnern, wie mir meine Tante von seinem Königin Beatrix Sketch erzählt hat, der total berühmt ist. Und er hat einfach so eine Neugier, er hat eine große Souveränität, er blickt aber auch mit einer gewissen Liebe, glaube ich, auf die Menschen. Und sagt aber trotzdem ab und an auch mal Stopp, was er nicht will, was nicht mehr geht. Und im Rückblick wird natürlich auch klar, dass eben nicht alles gut war.
Also Matze Hilscher fragt ihn ja auch, der ja auch sagt, das finde ich ganz süß am Anfang des Podcasts, dass er ziemlich aufgeregt ist, dass er Hape Kerkeling da hat, weil, und er hat ja viele Promis da, ne, dass er das total aufregend fand, weil er den halt so bewundert und so toll fand, und fragt ihn ja dann auch, wie das Leben hinter der Showtreppe war. So, und da kommen wir ja dahin, dass er dann von Machtmissbrauch und von Mobbing und sowas spricht und sagt, dass es schon hart war. Teilweise, also vor allen Dingen spricht er den WDR an, für den er viel produziert hat, aber auch für Radio Bremen, wo das wohl total anders war, auch wenn es beides ARD-Anstalten waren, weil dann hat er das gesagt.
Damals war das so. Bei Radio Bremen, wo ich auch gearbeitet habe, wo ich lange und gerne gearbeitet habe, war es das absolute Gegenteil. Da hat das eigentlich niemand interessiert. Da habe ich sowas wie Mobbing auch nicht erlebt. Da wurde niemand gemobbt. Das war wirklich wie eine Familie. Das war eben auch dieser freiheitliche bremische Geist, der das einfach nicht zugelassen hat.
Also das ist wirklich dramatisch, wie er da erzählt von dem Mobbing von zwei homosexuellen Mitarbeitern beim WDR, irgendwie zwei Maskenbildner. Genau. Und er holt auch diese Zeit nochmal hoch. Wie ist mit Rock Hudson umgegangen worden, als er seine AIDS-Erkrankung öffentlich gemacht hat? Mhm. Kerkeling hat ja selbst auch einen geliebten Menschen verloren durch HIV.
Genau, das thematisiert auch in seinem neuen Buch.
Und das sind ja alles Dinge, wo man halt sieht, dieser Blick zurück, der ist auch schmerzhaft. Also er ist jetzt nicht, er glorifiziert nicht die Vergangenheit.
Das stimmt.
Aber er beschäftigt sich damit. Und setzt sie in die Zukunft beziehungsweise auch ins Hier und Jetzt. Ne? Also man erfährt ja beispielsweise, dass sein Großvater während der Nazi-Herrschaft inhaftiert gewesen ist, zuletzt in Buchenwald. Der scheint ja auch nur ganz knapp diese 12 Jahre überlebt zu haben. Ich meine 12 Jahre.
Krass, ja.
Diese Situation mit dem Großvater, das dann auch heranzieht, als Mann um die 60 zu sagen, und deswegen erhebe ich jetzt hier auch meine Stimme.
Mhm. Ja.
Wie du gesagt hast schon vorhin, er müsste das ja nicht machen. Er könnte ja der Harpe Kerkeling, der irgendwie Everybody's Darling ist und es geschafft hat, das auch zu bleiben, seit 10 Jahren praktisch nur noch stattfindet, wenn er ein neues Buch rausbringt.
Genau.
Und den die Leute trotzdem gerne zuhören. Und der selbst mit Niederlagen, finde ich, liebenswert umgeht. Er erzählt, wie er mal in einem Hollywood-Film mitgespielt hat und seine Szene einfach rausgeschnitten worden ist mit Adam Sandler.
Genau.
Und er sich dann damit tröstet in dem Interview hier, dass Susan Sarandon ihm gesagt habe, das sei hier schon so oft passiert. Und es war aber halt für ihn die Königsklasse, in Hollywood mal mitzuspielen in einem Film.
Ja.
Und die Königsklasse hat öffentlich nie stattgefunden.
Genau.
Und er ist gar nicht verbittert oder sonst irgendwas, sondern erzählt das mit einer großen Gelassenheit, dass man da auch drüber schmunzeln kann. Zitiert auch diesen Satz von Rudi Carrell, das Publikum ist immer klüger als der Entertainer oder der Protagonist, der Schauspieler.
Ja, in dem Zusammenhang zitiert er auch Udo Jürgens und das finde ich auch sehr schön.
Nichtsdestotrotz, das habe ich nicht gesagt, das hat der große und einmalige Udo Jürgens gesagt, eine Karriere beginnt erst, wenn man die Flops überstanden hat und nochmal aus der Asche aufstehen muss, weil dann hat man was gelernt. Also insofern, ich möchte nicht nochmal in die Zeit zurück, aber die war schon nicht unwichtig für meine Entwicklung.
Also ich glaube sogar, dass dieser Satz von Udo Jürgens praktisch auf jedes Leben irgendwie gilt. Das ist nicht nur eine Karriere im Showbusiness, sondern alle, die schon mal hingefallen sind und wieder aufstehen mussten, dass das schon was mit einem macht.
Das ist richtig, aber es ist auch nicht sehr deutsch, so zu denken. Also das ist ja das, was man immer eigentlich Deutschen vorwirft im Vergleich zu Amerikanern. Wir haben jetzt viel über die US-Wahlen gesprochen dieses Jahr und so, dass wir eine andere Mentalität haben, dass Leute, die mal scheitern, einfach auch Probleme haben, wieder auf die Beine zu kommen, allein weil man ihnen das Scheitern nicht verzeiht.
Vielleicht gefällt deswegen so vielen Menschen dieses Interview nicht nur wegen der Persönlichkeit von Kerkeling, sondern auch wegen der Attitude.
Ja, ich finde es sehr interessant, dass er auch erzählt hat, dass er echt ein paar schwierige Jahre in den 90ern hatte und dann sich entschieden hat, eine Heilpraktiker-Ausbildung zu machen. Das wusste ich auch nicht. Aber ich finde es so bodenständig und so einfach nah am Menschen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Harpe Kerkeling gut ankommt, weil er wahnsinnig bodenständige Ansichten hat bei vielen Sachen, was er nicht müsste. Er hat gut verdient, er ist ein Showmensch, er ist sehr intelligent, er könnte sich auch zur Elite zählen, aber ich finde, dass seine vielleicht Prägung auch durch die Kindheit und aus Recklinghausen kommt und sowas, das hat er immer nicht vergessen und ich glaube, so kriegt er auch einen guten Zugang in die breite Bevölkerung, weil eigentlich alle Schichten ihn respektieren können, weißt du?
Ja, weil er ja auch jetzt keine Witze gegen irgendjemanden macht, also er ist nicht aktiv irgendwie ausgrenzend.
Aber er erhebt sich auch nicht über Leute.
Genau, er erhebt sich nicht und er weiß aber auch, dass die Zeiten sich irgendwie halt auch wandeln und er geht diesen Wandel auch mit und ich finde es so herzallerliebst, wie er erzählt, irgendwie hat eine Lesung jetzt gehabt mit seinem Buch und dann treffen sich da zwei Freundinnen, die sich seit 46 Jahren nicht mehr gesehen haben.
So süß.
Und er sagt ja, zumindest sie hatten einen tollen Abend, ne? Oder, also. Und andererseits ist er natürlich schon nochmal in Richtung Politik hier gehend. Dieses Gespräch ist wohl kurz nach der Landtagswahl in Thüringen aufgenommen worden. Mhm. Und er beschäftigt sich hier mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die danach irgendwie sagt, ja, 7,5% für uns ist ja nicht so schlimm. Also das ist jetzt
paraphrasiert.
Danke.
Ich liebe das Wort.
Das sei ja schon ein Erfolg. Und er spricht einfach das aus, was eh jeder sieht. Das ist kein Erfolg.
Und ich finde es ganz charming, weil wie er das erzählt, er macht sie ja nach mit diesem schwäbischen Akzent. Und ich finde, das ist halt so Kerkeling.
Ja, aber er hat hier schon eine, also da kommt eine große Ernsthaftigkeit.
Er hat da eine wunderschöne Balance drin auch, zwischen Komik und Ernsthaftigkeit.
Das stimmt. Also was er halt so vermisst, ist diese gerade Linie. Und sie kommen ja dann auch auf Scholz zu sprechen. Und zu diesem Zeitpunkt ist ja noch nicht klar, ob der jetzt nochmal antritt oder nicht. Der Moderator fragt ihn dann auch, was würdest du denn raten? Mhm. Und dann sagt er eigentlich schon durch die Blume, dass es ein Dienst am Land wäre, nicht wieder anzutreten, weil man das Volk ja nicht austauschen kann.
Das stimmt, ja. Er ist sehr reflektiert auf allen Ebenen tatsächlich.
Und er macht sich's da aber auch nicht leicht, sondern sagt, ich möchte nicht in der Haut von Olaf Scholz stecken. Also das ist schon, also reflektiert trifft's halt absolut. Und diese Balance in diesem 2,5-stündigen Gespräch, die macht's aus meiner Sicht dann auch so berührend.
Mich hat's auch sehr berührt. Ich war sehr weggetragen auch davon. Also ich hatte viele Bilder im Kopf, finde, er erzählt auch sehr anschaulich. Hm. Ich konnte mir so viele Sachen wirklich vorstellen, auch als er nochmal von der Pandemie spricht, aber nicht die Corona-Pandemie meint, sondern HIV-Pandemie. Und weil sein damaliger Freund Duncan, über den er auch in einem Buch berichtet und der auch thematisiert wird in diesem Podcast, der ist auch an HIV gestorben. Und Harpe Kerkeling betont auch nochmal, dass über diese Pandemie eben nicht gesprochen wurde, die schlussendlich 30 Millionen Menschen das Leben gekostet hat.
Was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er sich mit der damaligen, ich glaube, Familienministerin Rita Süssmuth auseinandersetzt.
Genau.
Die war Angehörige der CDU in der Bundesregierung unter Kohl und hat sich da wohl sehr menschlich verhalten. Und das rechnet er ihr hoch an.
Und sehr stark eingesetzt, weil gerade weil sie von der Union war.
Also da gibt es Zitate von CSU und CDU-Politikern, die man aus heutiger Sicht als menschenverachtend einordnen kann.
Ja, und sie war halt eine konservative Stimme, die sich sehr für den Kampf gegen AIDS eingesetzt hat.
In einer Zeit, die ja auch noch viel konservativer gewesen ist, als wir uns das heute vorstellen können.
Ich finde es schön, wie er immer wieder von den Einflüssen seiner Familie berichtet. Er hat ja auch viel, sein Vater hat auch viel seine Karriere begleitet zu Lebzeiten. Ich finde, das sind sehr schöne Erzählungen. Er erzählt ohnehin viel von Menschen, die ihn begleitet haben durch seine Karriere, in seinem Leben auch wichtig waren. Ich weiß noch, wie er darüber berichtet hat, wie Desiree Nosbusch, die damals auch sehr erfolgreich war im deutschen Fernsehen, ihn vorbereitet hat, auf was er sich da einlässt, wenn er ins Showgeschäft geht. Und das, was wir vorhin angesprochen haben, Stichwort Machtmissbrauch, Mobbing etc., da betonte er auch nochmal, dass es den Frauen noch viel beschissener ging, um es mal so zu formulieren. Also, dass die viel mehr über sich ergehen lassen mussten, auch an Gängelungen und ja, wie man halt mit Sexismus auch umgehen musste.
Er zeigt sehr deutlich, wie stark man einen Menschen machen kann fürs Leben durch Liebe. Also das finde ich auch, zieht sich durch das ganze Interview und da merkt man auch die Liebe, die er seinen Großeltern, seinen Eltern entgegenbringt und wie er da auch immer wieder mit sich ringt.
Und es macht diesen Podcast auch so menschlich. Man kriegt so einen Zugang, weil ich glaube, dass jeder, der diesen Podcast hört, irgendwo einen Anknüpfungspunkt hat bei irgendeiner Thematik, die besprochen wird. Also dieser Podcast lässt sich ja auch 2,5 Stunden Zeit. Es werden viele Facetten angesprochen, berufliche wie private. Es wird teilweise sehr privat und es holt einen ab. Ich finde, es lässt einen zurück mit einem warmen Gefühl, diesen Podcast zu hören.
Und deswegen besprechen wir diesen Podcast hier und empfehlen euch, diesen Podcast selbst auch zu hören, weil er einfach gut unterhält und einen gleichzeitig berührt.
Genau. Und gerade in dieser Jahreszeit finde ich das eine sehr schöne Empfehlung. Ja, dann hoffen wir, dass ihr mal da reinhört. Würden uns sehr freuen. Vielleicht gebt ihr auch mal Feedback, wie ihr ihn fandet, diesen Podcast. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Danke, bis dann. Tschüss.